Es wird heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 Saison 2025 kristallisieren sich so langsam heraus. McLaren scheint sehr gut aufgestellt. Ferrari kommt mit einem Upgrade nach Bahrain. Red Bull wird getragen von Max Verstappen und heimlich still und leise liegt Mercedes auf Rang 2 der Konstrukteurswertung. Das Wochenende in Bahrain wird uns da sicher noch weitere aufschlussreiche Indizien liefern. Da sind wir sehr gespannt. Wir gucken auf Ferrari, wir gucken aber auch auf Alpine. Sitzt denn da überhaupt Jack Doohan noch im Cockpit? Das wissen wir noch nicht ganz. Wir haben das Wetter in Bahrain für euch. Wir haben viele, viele Themen. Es ist eine vollgepackte Episode. Unsere Vorschau auf Bahrain. Los geht's.
Auf geht's. Wir schauen zunächst mal auf das Wetter und
fangen wir mal seicht an.
Ja, aber so seicht ist es gar nicht, denn es hat nämlich tatsächlich Bedeutung. Denn wie George Russell schon gesagt hat in einem Interview vor ganz kurzer Zeit, die wahre Leistungsfähigkeit der McLaren, die wird vielleicht auch erst wirklich so ab Bahrain durchsickern. Denn die Tests, das wissen wir ja, die haben ja da auch stattgefunden. Es war heiß. McLaren war ganz schön überlegen, obwohl sie es gar nicht laut George Russell und der Meinung vieler anderer so richtig darauf abgesehen hatten, mega Zeiten in den Boden, in den Asphalt zu brennen, in den ja eh schon relativ warmen, wobei es war teilweise gar nicht so warm bei den Tests, aber es wird warm werden, dieses Mal heiß sogar, also 30 Grad Celsius im zweiten freien Training, im ersten freien Training ein bisschen heißer sogar, es wird immer mal wieder ein paar Windstöße geben, je nachdem, wo wir uns am Wochenende befinden, wahrscheinlich so zwischen 10 bis 30 km/h. Das wird also teilweise dann schon auch potenziell das Zünglein an der Waage sein und tatsächlich könnte es im FP3 dann sogar Regen geben. Ist nicht besonders hoch, geringer als ein Fünftel Regenwahrscheinlichkeit, 20% und weniger. Aber da ist es eigentlich angerichtet. Und Dave, leitet auch so ein bisschen in, das Überthema der Folge will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben so ein paar Updates, Einschätzung von Russell oder auch was bei Ferrari jetzt upgrade-technisch kommt. Wir reden auch ein bisschen über Norris. Da werden jetzt die Kräfteverhältnisse nochmal vielleicht zementiert oder man wird einen anderen Blick drauf bekommen, denn es wird jetzt der erste Grand Prix sein, wo es mal wirklich heiß wird. Die waren ja vergleichsweise kühl, Melbourne, China und Japan und jetzt geht's in die heiße Phase sozusagen.
Jetzt geht's wirklich in die heiße Phase. Nach Bahrain kommt dann noch gleich Saudi-Arabien, der zweite Wüsten-Grand Prix. Beide rennen zwar am Abend bei Nacht ohne Sonne, aber es wird trotzdem sehr, sehr warm und wir werden da auf jeden Fall ein klares Bild bekommen, vor allem was den Reifenverschleiß bei, ich sage mal richtig, sommerlichen Temperaturen angeht. Unter solchen Temperaturen finden ja in der Regel die meisten Formel 1 Grand Prix statt. Und unter solchen Bedingungen muss man dann auch liefern können. Du hast es angedeutet, George Russell hat schon sich ein bisschen resigniert geäußert. Er hat gemeint, wir haben McLaren in Bestform noch gar nicht erlebt. Es war eben kühl, es wird jetzt warm und gerade was die Performance bei heißen Temperaturen und vor allem den Reifenverschleiß bei heißen Temperaturen angeht, da kann McLaren niemand das Wasser reichen, sagt George Russell. Und dementsprechend rechnet er damit, dass die Saison für die Papaya-Orangen jetzt so richtig, richtig losgeht und ja, sie vielleicht ab Bahrain dann wirklich dominant auftreten werden, zumindest für ein paar Rennen. Wird man sehen müssen, ja. Wir rechnen durchaus damit, dass McLaren stark sein wird. Wir rechnen aber auch mit Ferrari und die kommen mit neuen Teilen, mein Lieber, oder?
Ja, die haben nämlich einen neuen Unterboden am Start. Der soll das Auto stabiler machen und effektiver. Und sie wollen auch den Schwerpunkt des Fahrzeugs etwas nach vorne verlegen, damit das Untersteuern, das momentan beiden Fahrern so ein bisschen Probleme bereitet, abgeschafft oder zumindest vermindert wird. Da läuft oder hofft zumindest Lewis Hamilton auch sehr darauf, der momentan ja auch sich generell in der Eingewöhnungsphase befindet. Mhm. Er sagt also, die anderen sind wahrscheinlich drei oder vier Zehntel schneller als wir real. Deswegen müssen wir Verbesserungen entwickeln. Und er sagt auch, sind, was den Abtrieb angeht, das ist der springende Punkt bei Ferrari, wahrscheinlich nur vierte Kraft. Namentlich sind natürlich die McLaren sowieso vor Ferrari. laut dieser Aussage dann natürlich noch Red Bull und aber auch Mercedes. Und die Ergebnisse geben das tatsächlich auch her. Also auch ein Charles Leclerc, der ja wirklich jetzt ja zum Inventar gehört bei dem Team, der weiß, wie es läuft, der hat sich da, der braucht sich nicht dran gewöhnen. Okay, auch der hat natürlich letztes Jahr ein anderes Auto gefahren, aber wenn der nicht zurechtkommt, dann wird es generell schon schwierig. Und da sieht man, es gibt Handlungsbedarf bei Ferrari. Man wird hoffen, bei den Ferraristi, bei der Scuderia selbst im Team, aber auch bei den Tifosi. Und man muss ein kleines Fragezeichen trotzdem hinter den Unterboden setzen, Dave, denn es kann sein, dass das nicht der große Durchbruch wird. Wir hoffen natürlich alle darauf, wenn man es mit Ferrari hält. Aber Dave, es gibt ein Aber.
Es gibt ein Aber, ja. Ich denke, ein Aber ist, dass Lewis Hamilton da durchaus ein bisschen tief stapelt. Ich rechne schon damit, dass Ferrari einen Schritt macht. Das rechne ich aber weniger dem Unterboden-Upgrade an, sondern eben mehr den Temperaturen. Auch Ferrari hat sich zumindest letztes Jahr sehr stark verbessert, präsentiert, was den Reifenverschleiß angeht. Das große Aber in Bezug natürlich auf den Unterboden, das du ansprichst, ist, dass der Unterboden, und so sind die Entwicklungszyklen in der Formel 1 ja, das Upgrade des Unterbodens wurde angeleiert unter einer falschen Prämisse, und zwar unter der Prämisse, dass dass das Fahrzeugkonzept, so wie es zu Beginn der Saison war, dass es funktioniert. Das haben wir aber festgestellt bei Ferrari, das funktioniert eben nicht, sie müssen höher fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der neue Unterboden auch bei einer größeren Bodenfreiheit einen Performance-Zuwachs bringt. Das ist das große Fragezeichen. Das werden sie wahrscheinlich in Bahrain dann beantworten können oder zumindest fleißig Daten sammeln. Mal sehen. Ich rechne, wie gesagt, dennoch damit, dass wir McLaren und dahinter wahrscheinlich Ferrari sehen werden. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für McLaren-Fans übrigens noch, den habe ich hier gerade zur Hand, denn Lando Norris hat die ersten drei Grand Prix des Jahres immer auf Platz 1 oder 2 beendet, und es gab da in der langen Geschichte von McLaren durchaus einige Piloten, denen das auch schon mal gelungen ist, und in dieser Reihe genannt zu werden, macht Lando Norris sicher Hoffnung. Es war 1998 zum Beispiel Mika Häkkinen, der in den ersten drei Saisonrennen so stark unterwegs war zuletzt, und dann natürlich zwischen 89 und 93 waren es die Herren Senna und Prost, die das jeweils zweimal
die
geschafft haben.
Bestimmt schon mal gehört von denen, ja.
Hab wahrscheinlich schon mal von denen gehört, ja. Und
also ein elitärer
Zirkel. Ja, ist auf jeden Fall einer der besten Saisonstarts für einen McLaren-Piloten seit ganz, ganz langer Zeit. Ja. Stößt die These von George Russell ein bisschen. Und wie gesagt, den Ferrari-Fans möchte ich trotzdem Hoffnungen machen, auf jeden Fall. Es wird ja auch Zeit. Sie sind mittlerweile wirklich weit, weit hinten dran, was die Punkte angeht. Die ersten drei Saisonrennen liefen alles andere als glücklich, mit der Ausnahme vom Sprint in China. Wird Zeit, dass Ferrari was liefert. Ansonsten Alarmstufe Rot, wie es auf unserer Headline hier heißt, ne?
Ja, Alarmstufe Rot könnte es aber auch bald bei Alpine, zumindest bei Jack Doohan, heißen. Der hat ja wirklich ein maximal unglückliches Wochenende erlebt in Japan, in Suzuka, mit seinem Hochgeschwindigkeitscrash da in der ersten Kurve. Ist dann nach dem Rennen auch trotzdem angeschlagen aus dem Auto raus, obwohl er das Rennen fahren konnte. Esteban Ocon und ein Alpine-Mitarbeiter mussten ihm da sogar helfen. Und dann ist er weggehumpelt. Also das sieht nicht so gut aus. Es kommt dann noch zu allem Überfluss oben drauf, dass Franco Colapinto, der ja für teuer Geld geholt wurde ins Team und momentan da in der zweiten Reihe sozusagen der Fahrer sich befindet, einen Test gemacht hat mit einer alten Spezifikation, mit einem 2 Jahre alten Alpine, und der scharrt da dementsprechend schon mit den Hufen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja alles Standard, das müssen die machen, und da sollte man sich keine Gedanken machen. Aber die Gerüchte verdichten sich, und einige sagen, es könnte schon in Bahrain soweit sein, dass Jack Doohan nicht mehr im Auto sitzt. Das fände ich sehr, sehr schade. Er hat jetzt zweimal das Auto spektakulär weggeschmissen. Aber er hat sich auch am Sonntag, und das muss man wirklich anrechnen, ganz gut nach vorne gearbeitet im Rahmen dessen, was noch möglich war. Er hat dann auch ein paar Leute dann hinter sich gelassen auf der Strecke. Und das, obwohl er dann eben in dieser schlechten körperlichen Verfassung war, dass er da ärztlich sozusagen das Go bekommen hat, ich denke, da braucht man nicht zu diskutieren. Da wird wahrscheinlich kein Kompromiss gemacht. Wenn er das nicht gekonnt hätte oder nicht gedurft hätte, dann hätten sie auch nicht gelassen. Aber es ist natürlich auch nicht die beste Voraussetzung. Und ich würde mir wünschen, dass er noch eine Chance bekommt. Es ist ja blöd, wenn du dann in die Formel 1 kommst, deinen Cockpit hast und dann im Prinzip dann nur auf Zeit drinnen bist. Klar, man kann jetzt argumentieren, ist ein tolles Erlebnis, und im Gegensatz zu 99,9999% der Menschheit hat das dann halt geschafft und zumindest mal ein bisschen richtige Formel-1-Luft geschnuppert in einem Cockpit eines Formel-1-Autos, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit Liam Lawson, aber geht schon ein bisschen in die Richtung, deswegen, ja, auf der anderen Seite Franco Colapinto, schauen wir mal, also vielleicht sehen wir ihn, vielleicht nicht, das wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, aber das ist noch nicht das Ende der Story, Dave, der Duane Crash, der zieht natürlich weiter in seine Kreise und auch da können wir wieder den lieben George Russell reinholen, der hat nämlich da eine etwas andere Meinung als zum Beispiel Carlos Sainz. Carlos Sainz nämlich hat gesagt, wir müssen das automatisieren. Ihr wisst ja, der Knopf, der DRS-Knopf, der hätte gedrückt werden müssen. Hat jeder gemacht, bis auf eben Jack Doohan in dieser Kurve. Dadurch war eben das DRS offen. Es war kein Anpressdruck da und er ist abgeflogen. Ja, jetzt sagt Carlos Sainz, da müsste man eigentlich einen Automatismus reinmachen, denn man sollte sich nicht darauf verlassen, dass da der Fahrer dann nie einen Fehler macht und es ist ja dann auch lebensgefährlich, wie wir sehen konnten. Er hat gesagt, in jeder anderen Formel-1-Ära, da wäre der Jack nicht mehr aufgestanden oder nicht mehr losgelaufen. Also sehr vornehm ausgedrückt. Wir wissen, was gemeint ist, Dave. Wie sieht's denn Russell?
Ja, es gibt da einen Konflikt in der GPDA, ja, zu diesem Thema. Beide, George Russell und Carlos Sainz, sind ja da an der Speerspitze der Fahrervereinigung. Und man muss natürlich erwähnen, du hast ja gesagt, der hätte den Knopf drücken müssen. Für alle, die es nicht wissen, das DRS wird per Knopf aktiviert, dann öffnet sich der Heckflügel und für gewöhnlich schließt der Heckflügel dann wieder, sobald man auf die Bremse tritt. Falls aber vor der nächsten Kurve, wie es eben in Suzuka ist, keine Bremszone ist, also die Fahrer lupfen dann nur das Gas und lenken dann ein, kann und muss in dem Fall, muss der Fahrer dann am Lenkrad wieder einen Knopf drücken, damit das DRS dann entsprechend, damit der Heckflügel schließt oder dass die Bremse betätigt wird. Darum geht's da, davon sprechen wir jetzt gerade. Es gibt da, wie gesagt, diesen Konflikt. George Russell sieht so, dass man natürlich dem Fahrer die Entscheidungsgewalt überlassen muss. Den Piloten wird ohnehin mittlerweile viel abgenommen. Es gibt natürlich die Zyniker, die sagen, ja, jeder kann mit diesen Autos fahren mittlerweile. Das ist ja alles nur PlayStation und Knöpfchen drücken. Solche Menschen gibt's, ja. Den rate ich gerne mal, sich da mal reinzusetzen. Die werden nicht allzu weit kommen, fürchte ich. Klar, die Puristen hätten natürlich gerne, dass der Fahrer alles steuert und am besten überhaupt keinen Funkkontakt hat und ins Cockpit gesetzt wird und da auf sich alleine gestellt ist. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen und in dieser Diskussion wird schon deutlich, Carlos Sainz vertritt da ganz klar die Meinung pro Sicherheit. Ja? Man muss alles Menschenmögliche dafür tun. Diese Autos sind so schnell. Man muss alles dafür tun, dass den Piloten und natürlich Zuschauern und Streckenmarschalls und so weiter nichts passiert. Im Sinne dieser Absichten hält er es für sinnvoll, dass diese Dinge automatisiert werden. Was wir übrigens auch 2026 wahrscheinlich ohnehin sehen, wenn da aktive Aerodynamik am Start ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. George Russell ist da eher auf Puristenseite und sagt, wir Piloten sind die Besten der Welt und wir kriegen das schon selber hin. Jack Doohan hat es jetzt, in einem Ausnahmefall hat er das Gegenteil bewiesen. In der Regel gebe ich aber George Russell natürlich schon recht. Ich bin mir unschlüssig, auf welcher Seite dieser Diskussion ich stehen soll. Ich habe auch keine Lust, da irgendwelche Schwerverletzten oder gar Toten irgendwie an der Rennstrecke zu sehen. Das braucht wirklich niemand. Andererseits finde ich natürlich schon, dass man den Piloten so viel wie möglich zumuten sollte. Das sind die Besten der Welt und jeder kleine Bereich, wo sie das halt beweisen können, sollte ihnen auch freigegeben sein, dass sie es beweisen können. Wie siehst du es denn?
Ich habe da ehrlich gesagt keine abschließende Meinung dazu, denn schwer, beide haben gute Argumente, klar. Er ist die Königsklasse und er ist so Fahrer, also ich habe jetzt keine Aussage von Max Verstappen gelesen dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass er das ähnlich sieht wie George Russell, der ist ja ein Freund davon, dass man da sehr viel selber einstellen kann, dass man da nicht alles automatisiert, dass es auf den Fahrer ankommt.
Max Verstappen und George Russell einer Meinung.
Ja, das
hätte man vor ein paar Monaten auch nicht gedacht.
Ja, das soll passieren, ja. Also wie gesagt, also ich habe nichts von ihm gehört. Ich vermute, dass Max Verstappen das so sieht. Und dementsprechend, ich kann diese Sicht auch verstehen. Es hat ja auch jeder richtig gemacht. Und wahrscheinlich hätte es Jack Doohan auch richtig gemacht, wenn er da nicht irgendwie im Simulator das immer hätte machen können. Und man hätte es ihm auch mal sagen können. Der steht da ja nicht alleine irgendwie, wie manch einer von uns dann, keine Ahnung, die halbe Nacht an der PlayStation irgendwie und keiner schaut zu und alle schlafen. Sondern da sind ja andere, die da Mechaniker, Ingenieure, die mit ihm das analysieren, die sein Feedback irgendwie dann haben wollen und den hätte es eigentlich auffallen müssen. Vielleicht, also sicherlich auch mal ein anderer Fahrer daneben. Also da ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. Deswegen, es ist schon irgendwie ein bizarrer Unfall gewesen, der so wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Aber er ist halt passiert und man kann es nicht ausschließen. Deswegen kann ich genauso gut Carlos Sainz verstehen. Ich würde sagen, diese Fahrergewerkschaft, die gibt's ja aus gutem Grund. Das sind die Fachleute, die sind sozusagen auch die einzigen, die da wirklich qualifiziert drüber reden können, weil es die einzigen auf der Welt sind, die dann auch in diesen Situationen wirklich selber drin sind. Und wenn die sich einig werden, ich bin mal gespannt, da kommt wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie was ans Tageslicht, eine Aussage. Und eine Empfehlung, die abgeben. Und da wäre es mal interessant, wie viele zumindest mal dafür sind, wie viele dagegen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Aussagen von anderen Fahrern. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung da lassen, wie ihr das seht. Glaubt ihr, er sollte so laufen, wie es Carlos Sainz sich wünscht oder wie George Russell es da seiner Meinung nach haben möchte? Würde uns mal interessieren. Wie immer, wir antworten auf jeden Kommentar. Lasst uns da gerne was da. Und wir haben noch einen kleinen Bonus für euch am Schluss, Dave. Es gibt Neues aus Südafrika.
Noch einige. Ja. Wir haben noch einige. Ich würde ganz kurz noch einwerfen. Wir haben jetzt über Jack Doohan gesprochen, der vielleicht sein Cockpit verliert. Ralf Schumacher hat diese Tage auch aufhorchen lassen und sich zu Max Verstappen geäußert und nämlich behauptet, dass der seiner Meinung nach, also Ralf Schumachers Meinung nach, ziemlich sicher vor einem Abschied von Red Bull steht. Ist im Prinzip keine allzu neue Geschichte. Wir haben das auch schon vor vielen Wochen und Monaten durchgekaut. Ralf Schumacher äußert da eben seine Sicht der Dinge. Er meint, dass Max Verstappen durchaus Zweifel am Motorenprogramm von Red Bull haben könnte. Ihr wisst es ja, Red Bull entwickelt einen eigenen Motor, tut sich damit Ford zusammen, die teilen sich das irgendwie auf und aktuell hat Max Verstappen scheinbar Zweifel an diesem Projekt. Honda hingegen kennt er sehr gut. Adrian Newey kennt er auch sehr gut, das würde für Aston Martin sprechen. Mercedes-Motoren sind traditionell sehr stark, gerade nach einem Reglementwechsel. Das hat man 2014 ja ganz, ganz deutlich gesehen. Vielleicht setzt er auch auf dieses Pferd und wechselt womöglich zu Mercedes. Ralf Schumacher glaubt daran und er hat George Russell tatsächlich als Nachfolger vorgeschlagen bei Red Bull. Sollte tatsächlich Max Verstappen zu Mercedes wechseln wollen, könnten die beiden Platz tauschen. Das nur so als Ergänzung der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ihr habt es bei uns schon vor langer, langer Zeit gehört. Wir haben da ähnliche Gedanken dazu mal gehabt. Mal sehen, wie es kommt. Ich bin ganz gespannt.
Das ist natürlich spannend, weil Ralf Schumacher normalerweise sehr gut informiert ist und da reichen unsere Quellen natürlich nicht rein ins Paddock. Aber es ist schön, dass unsere Einschätzung da so ein bisschen anscheinend langsam sich materialisiert. Übrigens, kleine Randnotiz, Ralf Schumacher hat auch zu George Russells bisherige Saisonleistung ein paar Worte verloren. Und den hat er überraschenderweise aus meiner Sicht ein bisschen kritisiert dann schon, hat gemeint, der hätte da mehr rausholen müssen. Hat ja Russell selber auch gesagt, dass in der Qualifikation, da hätte er es in die erste Startreihe geschafft, in Suzuka. Hat er nicht geschafft, haben sie nicht das Maximum extrahiert. Auf der anderen Seite, auch ein Verstappen schafft es nicht jedes Mal, wirklich die absoluten 100% rauszukitzeln. Ich finde, die Leistung von George Russell, die ist schon phänomenal. Das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau.
Ja,
aber ich gehe da voll mit. Er war wahrscheinlich einer der ersten Kandidaten, die bei Red Bull für den Fahrersitz gehandelt werden. Vor allem, wenn Max Verstappen zu Mercedes gehen sollte, weil dann wird wahrscheinlich dann auch der Sitz von George Russell dann sehr, sehr stark wackeln, wenn sich da diese Gelegenheit ergeben sollte. Und Russell neben Verstappen, das will sich, glaube ich, auch Toto Wolff nicht antun. Dann lieber Russell zu Red Bull. Wobei der wird sich dann auch überlegen, ob er sich das antun will, wenn die Ford-Motoren kommen. Ist spannend, bleibt spannend. Das ist die Formel 1. Und dementsprechend würde ich sagen, Dave, dann schauen wir jetzt mal auf ein bisschen Bonus-Content.
Ja, gerne.
Südafrika, da soll es ja einen Grand Prix geben und es gibt ja erste Mockups vom Streckenlayout. Wieder eine Tielke Strecke. Die hätte ursprünglich, wir blenden euch das hier mal ein, durch das sogenannte DHL-Stadion laufen sollen.
Natürlich ist ähnlich, das DHL-Stadion. Typisch Südafrika, DHL.
Wer kennt's? Die sind international unterwegs, genau wie die Formel 1. Und die wollten so ein bisschen einen auf Mexiko machen ursprünglich. Und da die Strecke durch das Stadion sich schlängeln lassen, haben sie jetzt erstmal verworfen nach aktuellem Plan und wollen es eben dann für die Veranstaltung, für die Rahmenveranstaltung sozusagen nutzen, unter anderem für das Media Center, für die Hospitality Area, also da, wo es sozusagen die Verpflegung gibt und so weiter und so fort. Sieht schon ganz schön aus, finde ich, so die ganze Szenerie da so. Mehr kann man dazu eigentlich gerade auch nicht sagen, denn...
Doch, kann man.
Kann man, ja.
Kann man, ja. zum einen, ne, die Location generell kennen wir von der Fußball-WM noch. War das 2010 in Südafrika oder das 14? Ich weiß es gar nicht. 2010, ja. Ne? Die ganze Vuvuzela-WM, das war brillant.
Ja. Ich hoffe, die zurückkommen dann, wenn wir die Formel 1
auch das wäre großartig. Aber was mich wundert, ich habe eine Übersicht gesehen von interessierten Ländern, die sich um Grand Prix bewerben. Mhm. Ab, man munkelt so 2028, da war dann Ruanda dabei, Vietnam war ja dabei, ist auch wieder ein Gespräch. Aber weil wir hier gerade über diese neue Strecke sprechen und da steht auch, es ist der Cape Town
Grand Prix, genau.
Also der Kapstadt Grand Prix, den soll es geben, aber Kialami ebenso. Also in Kialami soll der Südafrika Grand Prix stattfinden, also Südafrika hat gleich zwei Eisen im Feuer. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Ich dachte mir nämlich hier so, ja, die Entwürfe, das sieht alles schon ganz cool aus, aber Kialami ist halt auch eine geile Strecke. Und offensichtlich ist es so, dass sich da beide parallel irgendwie bewerben. Bin mal gespannt, was da rauskommt.
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass,
ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass aus dem Stand plötzlich zwei Grand Prix in Südafrika stattfinden sollen. Ich weiß
wahrscheinlich
nicht, ob sie sich
so
dann gefallen
laufen,
tun.
Dass man sie regulieren lässt am Ende.
Vielleicht,
ja, so wie es dann mit Spa, es tut weh, das zu sagen. Wir hatten es ja auch in einer unserer Folgen vor ein paar Monaten auch schon thematisiert. Spa wird in den nächsten 5-6 Jahren nicht immer im Kalender sein und sich abwechseln mit anderen Strecken. Aber so läuft es halt jetzt anscheinend, weil sonst wäre der Kalender wirklich mal über 30 Strecken und das ist dann auch zu viel. Und
so, auch wir ächzen ja schon.
Ich wollte gerade sagen, so lieb wir die Formel 1 haben, so sehr sind wir am Limit hier auch, was die Videoberichterstattung angeht. Ja, nee, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Das ist auf jeden Fall der Stand in Südafrika, vielleicht sogar zwei Strecken. Sagt uns doch auch mal, was ihr sagen würdet. Also viele von euch von der alten Schule, die haben wahrscheinlich richtig Bock, dass Kialami zurückkommt. Wenn ihr euch so das Streckenlayout anschaut, jetzt von der Kapstadt-Strecke, kann man ja hier ganz gut dann sehen. Ist das was, was euch gefällt? Sagt ihr, das sieht vielversprechend aus? Oder ist das dann der nächste Stadtkurs, auf den ihr eigentlich gar keine Lust habt? Lasst es uns wissen. Ich finde, die Szenerie sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn beide auch mal im Rennkalender sind. Ich frage mich bloß, was soll dafür rausfliegen? Wenn es zum Beispiel,
ich hätte da schon Ideen.
Es gibt die ein oder andere nicht so spannende Strecke, die könnte da gerne weggehen. Und wenn die dann dafür Spaß machen, dann hätte ich da tatsächlich auch kein Problem damit.
Ja. Gut. Ihr werdet im Freitagstraining, wenn ihr das schaut, einige weniger bekannte Namen sehen. Das sei noch ergänzend erwähnt auf jeden Fall. In Bahrain wird unter anderem Ayumu Iwasa das Red Bull Cockpit von Max Verstappen übernehmen zum Beispiel. Ryo Hirakawa, der saß im letzten Grand Prix in Japan noch bei Alpine im Cockpit im ersten Training, hat mittlerweile aber tatsächlich einen Vertrag bei Haas unterschrieben, ist dort jetzt Reservepilot und wird tatsächlich für Haas schon direkt im ersten freien Training starten. Da hat wahrscheinlich die Toyota Connection zugeschlagen. Ja. Ryo Hirakawa ist auch mehrfacher Langstreckenweltmeister mit Toyota geworden und hat viel Erfahrung. Er bemüht sich irgendwie, in die Formel 1 zu kommen. Könnte sein, dass die Route mit Toyota über Haas dann für ihn aufgeht. Spannende News auf jeden Fall. Es gibt noch einige andere Namen, die euch nicht so bekannt vorkommen werden am Freitag. Frederik Vesti wird auf jeden Fall fahren im Mercedes, meine ich. Felipe Drugovic wird für Aston Martin da im Cockpit sitzen und. Wird auf jeden Fall wieder heiteres Stühlerücken. Die Teams sind ja dazu verpflichtet. Piloten ohne Grand Prix-Erfahrung zweimal im Jahr oder viermal mittlerweile, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Zeit im Cockpit einzuräumen. Ja. Das nur am Rande und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Punkt einer jeden Vorschau von uns. Unsere garantiert falschen Podiumstipps, mein Lieber.
Oh ja, die hatte ich ja auch schon
haben wir
fast vergessen. Ja,
in die hättest du fast vergessen.
Langen Skript, das wir hier haben. Da machst du aber schnell, bevor die Folge zu lang wird, dann sage ich das nämlich jetzt einfach mal. Also,
Mach
es wird der nächste McLaren-Doppelsieg. Ich sage Norris vor Piastri und dahinter dann würde ich jetzt einfach mal vermuten an Charles Leclerc, falls Ferrari es einigermaßen auf die Kette bekommt.
Dann ist es super langweilig und wir sind total einig, denn genau die drei habe ich in genau der gleichen Reihenfolge auch schon vorher eingetragen.
Ich habe nicht mal hingeschaut, also von daher.
Siehste mal. Ich denke, aber wir haben ja schon angedeutet, McLaren wird wahrscheinlich vor Ferrari da rumfahren und diese Reihenfolge wäre wahrscheinlich irgendwie logisch, auch wenn ich durchaus Oscar Piastri da schon zutraue, dass er Lando Norris auf die Pelle rückt, mittelfristig. Das wird zwischen den beiden auf jeden Fall ganz, ganz spannend im Lauf der Saison. Mal gucken, wer dann dauerhaft noch mitmischen kann. Kann Max Verstappen wieder gegen alle Zweifel anfahren und da vorne mit reinstechen? Finden die Ferrari wieder in Form? Schleicht sich wieder ein George Russell an? Oder gelingt vielleicht Antonelli sein erstes Podium? All sowas wäre denkbar, wäre möglich. Die Formel 1 ist auf jeden Fall voll da. Die Saison 2025 läuft. Bahrain steht vor der Tür, wir haben richtig Bock. Habt ihr denn auch Bock? Wenn ja, schaut auf jeden Fall das Wochenende, schreibt es uns in die Kommentare und ihr hört und seht wahrscheinlich am Samstag nach dem Qualifying wieder von uns.
So sieht's aus. Eure Meinung in die Kommentare, eure Maus auf den Abo-Button und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Ciao.